Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Live aus dem zweiten Lockdown. Hier sind die Weinflaschen von November 2020 mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein.
Oh, scheiße, ich muss das Intro noch ausmachen.
Oh Gott.
So. Mann, es ist echt...
Kannst du dich einfach weiterlaufen lassen, so als Urlaubshintergrund?
Nee, wenn ich das dann hinterher in diese Mach das ganze Audio schön Maschine lege, dann zieht er das so hoch und dann hört man gar nicht, was wir hier reden. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre jetzt an dieser Stelle. Bevor ich jetzt anfange zu jammern, womit fangen wir an zu trinken?
Mit dem Petnat. Der heißt Uruana.
Petnat. Ich habe den übrigens schon aufgemacht vorher, damit ich mir nicht wieder diese Blöße gebe.
Und du als verschüttest.
Die halbe Flasche kriege ich so ins Zimmer jage.
Ja, ich habe so einen Fashion-Sektkorken da drauf, der macht da noch mal Bums.
Ach, so einen, wie ich damals bei Talon geklaut habe. Stimmt, hätte ich ja auch mal dran drängen.
Ja, genau, mit so einem Clip, genau.
Ja, genau.
Anna ist übrigens der Fixstern im Sternbild Orion.
Mhm. Orion.
Deswegen heißt er so, ja. Ist wahrscheinlich, wenn der Fixstern im Sternbild Orion, das war ja früher mal ein Sexshop, ne? Also das Sternbild ist nach dem Sexshop benannt.
Ja, also was ja übrigens dann einer der Söhne von Beate Use, glaube ich, hat dieses Unternehmen gemacht. Müsstest du mal meine Gattin fragen, die hat dann
auch genau, die ist ja Spezialistin. Genau, aber über
Pornoshop Sexshop Spezialistin.
Genau. Also wenn sozusagen für E-Hygiene, ja. Was wollte ich jetzt sagen, wenn der Fixstern sozusagen genau. Genau hoch steht. Nee, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Das ist
dann
doof.
Werfen auch die Schattenzwerge andersrum, ja.
Ja, genau.
Boah.
So.
So, wie geht's denn so in der Pandemie, hä?
Ach, wunderbar.
Ja, super.
Ja, ausgezeichnet. Nee, im Moment läuft's eigentlich noch relativ normal.
Das ist das Schlimme, ne? Also,
ja. Also was heißt schon normal? Meine Frau sitzt die ganze Zeit da und muss irgendwie online Unterricht geben und irgendwelche Konferenzen halt online mitmachen. Das ist irgendwie schon anstrengend einfach auch.
Ja, klar.
Ja, es ist einfach sehr anstrengend. Bei mir ist ja gar nicht so viel Unterschied, außer dass ich deutlich weniger unterwegs bin. Ja.
Das ist bei mir ja ähnlich. Ich meine, dadurch durch diese ganze Pandemie dieses Jahr bin ich halt nicht in Urlaub gefahren. Und eigentlich waren halt so mehrere Reisen, wir haben ja schon öfter darüber geredet, so mehrere Reisen geplant gewesen. Und eigentlich wäre dann auch der Deal gewesen, dass ich während dieser Reisen auch nichts arbeite. Und letztendlich hat diese Scheißpandemie dazu geführt, dass ich eigentlich das ganze Jahr durchgehend gearbeitet habe. Mhm. Und ich bin zunehmend urlaubsreif. Also ich vergesse auch Sachen und so.
Ja, das geht mir auch so.
Furchtbar ist das.
Also ich meine, wir haben ja schon diesen Sommerurlaub gemacht, aber das war dann auch wieder eine Woche zu wenig irgendwie. Eben. Aber der Rest war halt auch brutal. Ich meine, dieser Lockdown, der erste Lockdown, das war einfach auch mal echt anstrengend, ja. Also,
ja, weil wir auch nichts wussten, ne? Also.
Nee, wir wussten nichts. Die Kleine musste halt zu Hause unterrichtet werden. Der Große musste irgendwie, der hier war, sozusagen dahin getrieben werden, dass er irgendwie Abi macht unter den Voraussetzungen und so weiter, ne? Das war schon, ne, das.
Nee, ich meine, wir waren ja auch, wir haben auch 2 Wochen waren wir verreist, halt eine Woche da an der Ostsee auf diesem Katastrophencampingplatz und dann halt noch eine Woche am Gardasee mit dem Bus, aber das hat nicht gereicht. Also das reicht nicht, um runterzukommen irgendwie, da brauchst du, also ja, naja. Und es ist halt immer noch, das darf man auch nie vergessen, muss man auch, glaube ich, immer dazu sagen, sonst geht den Leuten irgendwie das Messer in der Hose auf. Das ist ja Jammern auf hohem Niveau, was sie zumindest machen. Ne? Weil also ich arbeite die ganze Zeit durch und mache keinen Urlaub, heißt am Ende auch, ja okay, ich habe halt auch kaum finanziell, nee. Durch die Pandemie habe ich keine finanziellen Einbußen gehabt dieses Jahr.
Nee, ich auch nicht. Also deswegen ist es auch.
Durch weggebrochene andere Aufträge tatsächlich, aber die haben nichts mit der Pandemie zu tun. Also von daher,
Nee, also das geht mir genauso und da bin ich auch sehr dankbar, weil das bei mir in der Wirtschaftskrise, also so ab 2009, 2010, ja auch mal ganz anders war. Mhm. Nee, das ist schon, also insofern.
Ich bin mal gespannt, wie lange
wir das. Muss ich mich jetzt auch nicht beschweren, tue ich auch nicht.
Was ist denn eigentlich, wenn das jetzt, also ich meine, es ist ja abzusehen, dass das nicht funktioniert, dass wir jetzt Anfang Dezember dann alles wieder toll und
nö, das wird nicht funktionieren.
So, also das, ja. Also glaube ich nicht dran. Machen wir dann eigentlich wieder alle 2 Wochen Sendung?
Ja, habe ich mich auch schon gefragt, ja. Ja, ich glaube aber erst nach Weihnachten, ne? Also jetzt nicht genau.
Nach Weihnachten sorgen wir dann für die Verlängerung des Sodbrennens.
Genau, also ab Januar sozusagen. Ich brauche dann auch wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr meine Pause.
Ich habe auch gesagt, also das ist genau zwischen Weihnachten. Also ich habe da auch drei Wochen Radio frei und habe auch gesagt, ich mache auch produktionsfrei. Also ich werde in den 3 Wochen nichts anderes produzieren mehr. Ein paar Sachen sind dann sowieso. Also Geschichtsunterricht produzieren wir ja immer so ein bisschen auf Halde. Das heißt, es wird auf den Kanälen was passieren, aber ich muss auch echt einfach mal runter. Ja.
Ja, man muss einfach mal Pause machen.
Ja. So.
Ja. Ja.
Petnat Uro jetzt ist Novo.
Genau, Pause mit Petnat.
Pause mit Petnat. Wir brauchen genau. Jingles. Petnat-Pause.
Ja, wenn wir das so einführen. So. Und jetzt die Petnat-Pause.
Genau.
So, ja. genau, wir haben...
Petnat-Pause!
Okay, es eskaliert schon am Anfang. Entweder
verlieren wir Hörer oder wir werden legendär. Eins von beiden wird jetzt passieren, diese Runde.
Genau. Wir sind ja bei der zweiten Sendung, also bei der zweiten Loire-Sendung. In der ersten hatten wir Drama Sauvignon Blanc. Und heute haben wir 3 Weine von einem Weingut. Und das Weingut gibt es eigentlich schon seit 1630. Und das heißt deswegen La Renière, weil in jeder, habe ich jetzt gelesen, in jeder Generation es mindestens einen René gab und dann kam aus René halt Renière.
Das ist schon ganz schlimmer witzig, sein, es hätte in jeder Generation einen Rainer geben können.
Ja.
Oder ist René der französische Raineur?
Nee, das ist, glaube ich, Renier tatsächlich auch. Ja. Also ich glaube, René ist René und Renier ist Rainer, also mehr oder weniger, aber das sind jetzt auch Vermutungen. Der letzte jedenfalls sozusagen aus dieser Dynastie, der hat das bis 2018, 19 gemacht und dann das Weingut verkauft. Und verkauft an 2 noch recht junge Weinmacher so. Der eine, der arbeitet bei einem Schaumweingut, der jetzt auch den Petnat sozusagen versektet hat.
Mhm.
Und das Schaumweingut heißt Louis de Grenelle. Das ist eines der letzten familiengeführten Cremant-Weingüter sozusagen an der Loire. Die Loire hat ja eine ziemliche Tradition eben auch im Schaumweinbereich.
Im Moment das letzte familiengeführte und also gibt es sonst keine mehr oder sind die anderen?
Doch, es gibt noch einige, aber ja, es ist so, Bovela Dubai ist, das ist ja das bekannteste, mit Abstand das größte auch. Das ist halt,
darum also gibt es ein Weindepot, weil die so viel Ausschuss haben, oder?
Ja, es gibt die überall. Also es gab die, also das hatte ich ja, glaube ich, mal vor ein paar Sendungen erzählt, als ich noch gesagt habe, ich habe irgendwie die letzten Flaschen bei der Weinhalle gekauft, weil die haben Bovela Dubai abgestoßen, weil ja, Bovela Dubai halt angefangen hat, auch im Discount zu verkaufen, also bei Aldi oder Lidl oder
stimmt,
so.
Stimmt, da hatten wir die Magnums gekauft, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Und dann haben halt bestimmte Weinhändler dann gesagt, nee, das ist jetzt zu viel, ja. Also bei Edeka und so, da gab's die eh schon immer. Also jetzt im normalen Supermarkt sozusagen, aber jetzt im sozusagen der Discount, das war denen dann zu viel, das kann ich auch nachvollziehen.
Aber warum denn eigentlich? Ich meine, das muss einem doch daran gelegen sein, dass ordentliche Weine auch im Discount ankommen.
Ja, aber wenn du sozusagen vergleichbar wirst mit Weinen aus dem Discount, dann musst du halt immer verlieren eigentlich. Ne? Dann das kannst du eigentlich nur verlieren.
Ja, wozu soll ich zu Weinen gehen, halt, wenn ich beim Lidl das gleiche kriege? Ja.
Ja, da steht zwar dann im Zweifelsfall wirklich auch nur das gleiche Weingut drauf. Das ist natürlich schon auch eine andere Qualität.
Ach so.
Aber wer weiß das schon? Ja. Okay. Also Bovela Dubai, die haben schon immer keine Ahnung, 40, 50 verschiedene Eigenmarken gemacht. Schon vor 100 Jahren. Und auch verschiedene Qualitäten. Aber das ist halt, ja, in Zeiten von Internet ist es halt eine ganz andere Sache, weil du klickst einmal durch und siehst, ah, wo Villa Dubai ist, bei der Weinhalle und bei Pinale Picard, aber eben auch bei im Online-Shop von Rewe, aber eben auch im Online-Shop von Lidl oder so. Mhm. Ja. Und das ist halt, das funktioniert einfach nicht gut. Das ja, also dafür ist es sozusagen zu preissensitiv, das Ganze.
Ja.
Ja. Genau, und dann haben halt die bei der Weinhalle haben sich dann umgeschaut und haben dann eben Louis de Grenelle gefunden. Das ist halt ein deutlich kleineres Schaumweinhaus, was aber eben auch eine ziemlich lange Tradition hat. Und der Kellermeister dort, der heißt Guillaume Potvin. Und der hat Grins. genau, der hat dann irgendwann sozusagen die Info bekommen, dass dieses Weingut zu verkaufen ist, und der hatte dann einen anderen Winzer getroffen, der heißt Thibaut Mass. Und der macht Und der macht jetzt die Weine dort. Der hat halt irgendwie, der hat halt auch an der Loire angefangen, nämlich bei Guiberteau. Ne? Mhm. Guiberteau sagt dir was, da waren wir auch schon mal. Und ist dann sozusagen, ist dann irgendwann ins Bordeaux und dann noch an ein paar andere Ecken, hat also so 5, 6, 7 Jahre Erfahrung gesammelt und ist dann jetzt 2018 eben zu dieser Domaine Larinier gekommen, und die haben sozusagen angefangen, dort zu arbeiten und das Ganze, die ganzen Weingärten da eben direkt auf biologischen, also ökologischen Landbau umzustellen und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Genau. Und aus dieser Zusammenarbeit natürlich, der eine macht eigentlich Stillwein, der andere ist Spezialist für Schaumwein, haben die halt jetzt einen Schaumwein gemacht, aber eben einen Petillon Naturel, also diesen Pet-Nut-Stil, der eben keine Zweigärung hat, sondern nur eine.
Ach, das heißt das. Ich weiß das immer gar nicht, was das heißt. Ich weiß nur, dass ich Pet-Nut irgendwie total geil finde, weil der immer so, yay, so limonadig ist irgendwie.
Ja, genau. Der ist halt, also die Methode traditionell, also die sozusagen das früher Champagner-Verfahren, mit dem eben diese klassischen Sekte vergoren werden. Das ist ja, du machst einen Grundwein und dann schüttest du den Grundwein eben in einen Tank oder besser noch in eine Flasche. Gibst nochmal Hefe und Zucker dazu, machst es zu und dann gibt es eine zweite Gärung, und weil ja die Kohlensäure nicht, das CO2 nicht entweichen kann, bleibt es als Bläschen sozusagen in der Flasche. Ne? Also das ist ja der, sozusagen der Ausschuss bei der Gärung, ist das CO2. Genau. Und hier ist es eben bei dem Petillon Naturel, das ist im Prinzip ist das die ursprüngliche Variante von einem Schaumwein, ist es halt so, dass der Wein gärt und bevor er zu Ende gegoren ist, trüb letztlich in die Flasche gefüllt wird.
Aber der ist doch gar nicht trüb.
Nee, trüb in die Flasche gefüllt wird, noch sozusagen noch mit Hefe und noch mit Süße, und dann wird die wird das Ganze halt in der Flasche zu Ende geführt, dieser erste Gärvorgang.
Ja.
So. Und dann kann man es halt so machen, dass der Wein mit Trub in der Flasche bleibt. Das sind so die wirklich, ich sag mal, so dreckigen Petillon Naturels. Und dann gibt's aber welche, die nochmal leicht gefiltert werden. Und das ist halt eine Variante wie dieser hier. Ne? Also das ist jetzt etwas, was jetzt so ein, in Anführungsstrichen, Naturweinwinzer, der möglichst wenig an diesen Sachen herum machen will, der würde das nicht so machen. Ne? Der würde eben das Ganze einfach die Flasche verschließen und nicht mehr aufmachen.
Also Natursekt ist immer trüb, meinst du?
Also aus einem klassischen Naturweinbetrieb wäre das einfach trüb. Noch ein Stück weit trüb, und da werden noch die Hefe in der Flasche, genau. Und das ist halt hier nicht so. Hier ist das Ganze nochmal gefiltert worden, sozusagen, und dann zurück in die Flasche gekommen. Ja. Genau. Und das ist jetzt, also meistens hat man ja Schaumweine von weißen Rebsorten.
Ja.
In diesem Fall ist es nicht so, sondern es ist ein reinsortiger Cabernet Franc, also eine rote Rebsorte, die hier verarbeitet worden ist. Und das riecht man auch, der riecht völlig anders jetzt als ein Schaumwein von weißen Rebsorten, finde ich. Weil er halt, wenn du mal reinriechst, der hat halt viel mehr Rot.
Ja.
Und der ist natürlich recht früh gelesen worden, damit er halt Säure hat. Und dadurch kommt halt bei diesem Wein so eine Rhabarbernote mit rein, finde ich, ja.
Hefeteilchen mit bitterer Aprikosenmarmelade, sagt der Chat.
Ist auch schön, finde ich.
Ja. Er schmeckt nicht limonadig, sagt der Chat auch. Guck mal.
Nee, weil er schon ziemlich durchgegoren ist auch. Es gibt ja Pet Nut, naja, also das.
Natürlich schmeckt der nicht limonadig, aber der ist halt so brausig. Also es ist halt so eine lustige Brause. Brausig. Also Pet Nut ist immer so eine lustige Brause. Ich mag das.
Genau, also das ist ja sozusagen, ja, während man ja bei einem Champagner oder jetzt bei einem hochklassigen Sekt, bei Griesel oder so, da legen die ja Wert auf eine feine Perlage, also auf Eleganz auch, ne? Und das ist ja bei Pet Nut anders. Das ist ja bewusst auch anders. Das ist tatsächlich eben, das ist ja nicht lange sozusagen im Keller gewesen. Das heißt, diese Bläschen werden nicht so fein normalerweise. Ja. Und das sollen sie auch gar nicht. Das soll ja ein frischer, im Prinzip unkomplizierter Saufschaumwein sein, wenn man so will, ja.
Wo du Griesel sagst, habe ich neulich gedacht, bestell dir mal wieder einen Karton Griesel-Sekt. Haben die bei Rot-Weiß-Rosé praktisch nichts mehr davon.
Aber du kannst bei Griesel selber direkt bestellen auch, ne? Ja. Kannst du auch direkt bestellen, wenn die nichts mehr haben. Aber die versekten ja immer so Chargen, beziehungsweise degorgieren Chargen. Also, ja,
und wenn das heißt, nichts der ist mehr dann da einfach ist, dann ausverkauft.
Ja, also es kann sein, dass der kurzfristig ausverkauft ist und die eine neue Charge degorgieren, vom gleichen Sekt sozusagen, weil die halt nicht immer alles auf einmal degorgieren, weil die halt immer ein recht frisches Degorgierdatum haben wollen. Und genau, und dann, wenn es sozusagen ausverkauft ist, dann machen sie nochmal eine neue Charge. Oder sie haben tatsächlich nichts mehr davon, weil es so erfolgreich ist. Also das ist ja tatsächlich so. Sehr erfolgreich. Und es ist ja noch eine übersichtliche Menge auch an Weinbergen und so, die die haben. Insofern sind die Sachen dann halt auch irgendwann weg.
Griesel-Apfel-Cuvée.
Ja, der Nico ist total dahinterher, auch wirklich richtig gute Fruchtschaumweine zu machen. Das heißt, es gibt schon eine Apfel-Cuvée. Apfel gab es schon länger, aber er experimentiert halt auch mit Birnen und Quitten und auch mit Cuvées aus dem Ganzen. Das wird nochmal ein eigenes, echt spannendes Projekt.
Ja. Bei Griesel selbst gibt's auch keine mehr. Da gibt's, nee, gibt's nicht.
Ah, okay. Okay, nee, da musst du warten.
Fast forward.
Vino Central, sagt gerade Möbius im Chat, dass es bei Vino Central noch was geben könnte. Mhm. Genau. Und Michael sagt ja, es gibt 13% im Schaumwein. Das stimmt. Also, es wäre recht viel für einen Schaumwein. Das stimmt. Ja. Meistens sind so 12 bis 12,5. Das sind 13% tatsächlich, ja. Mhm. Das kann gut damit zu tun haben, dass es eben auch ein 18er Schaumwein ist. Gehe ich auch mal von aus, weil die ja tatsächlich nicht so lange auf der, Sur Latte sozusagen im Keller liegen. Ja. Und 18 ist halt, wir haben jetzt auch die anderen beiden Weine aus 18. 18 war halt ein warmer Jahrgang, ne? Aha. Und dann hast du halt ein bisschen mehr Alkohol da drin. Und also jetzt gerade in dieser Ecke, da geht dann der Cabernet halt als Stillwein, den wir jetzt gleich haben, auf 14,5%, statt vielleicht sonst 13,5%. Und dann hast du halt tatsächlich beim Schaumwein dann auch nochmal, obwohl früh gelesen, hast du dann nochmal ein halbes Prozent mehr Alkohol. Ja, genau. Ja.
Was ich halt ein bisschen schade finde, das hast du ja dann beim Cremant, beim Champagner nicht so und Sekt, die Kohlensäure ist sehr schnell weg. Oder liegt das jetzt daran, dass ich die ganze Zeit das Glas rumschwenke?
Ich glaube ja. Mhm. Also ich hatte es jetzt die ganze Zeit im Glas stehen und ich habe die Kohlensäure noch eigentlich drin. Mhm. Und wir haben gleich eingeschenkt eigentlich so.
Stimmt. Ja. Aber ich trinke wieder schneller, was auch im Weg.
Ja.
Weil ist mir halt auch egal. Wer weiß, was wir hier lebend rauskommen. Nee, kommen wir nicht. Stimmt, wir kommen ja gar nicht lebend.
Ach so, sowieso nicht. Ja. Okay, also das Ganze ist ich finde es so straightforward. Es ist recht früh gelesen. Man hat eben diese Mischung aus roten und grünen, wirklich fast noch grünen, aber ich finde schon eigentlich reifen, aber immer noch diesen grünen, wie bei Rhabarber halt. Ne? Du hast du hast halt so ein bissfestes sozusagen grünen Anteil damit drin.
Ja, und so ein bisschen, aber was trotzdem süß ist.
Ja, genau. Mhm. Genau, obwohl der Wein durchgegoren ist, der Wein, sozusagen der Pet Nut ist weitgehend durchgegoren. Ich glaube, der hat noch 0,5 oder 1 Gramm Restzucker oder so, also wenig. Und dann eben Brut Natur, also ist auch nichts mehr dazugegeben worden, was ja bei Pet Nut auch nicht passiert eigentlich. Mhm. Dann ist das Ganze, glaube ich, auch nicht mehr geschwefelt worden. So, genau. Und dann hat man aber trotzdem, finde ich, zum Schluss hat man trotzdem noch so eine ganz leichte Karamellnote bleibt über, was ich irgendwie ganz ganz nett finde eigentlich. Also man hat vorne diesen Rhabarber und dieses, also Cabernet Franc gehört ja zu dieser Familie sozusagen, Cabernet Sauvignon und Cabernet und Sauvignon Blanc, und die haben ja recht viel Pyrazin, also diese Anteile von grünen Noten auch tatsächlich, sowas wie Tomatenblätter oder Stachelbeer, je nachdem, oder grüne Paprika und so. Und also das kommt hier mit dem, finde ich, mit dem Rhabarber auch so ein bisschen mit raus. Also dass man wirklich so ein bisschen diese grünen Noten hat, ja.
Karamell am Schluss.
Ja, wenn es, ja, schluck das mal, und dann das, was sozusagen stehen bleibt, ist so ein ganz leichter Hauch von Karamell, finde ich.
Nee. Bei also dir nicht? Es ist was Süßes da, aber Karamell. Ja. Karamell finde ich schwierig.
Ja.
Also es ist... Es ist da was, das anders ist, das auch ein bisschen Süße mitbringt, aber wenn du nicht Karamell gesagt hättest, ich wäre von alleine im Leben nicht drauf gekommen. Hm. Der Chat sieht eine Bitternote, aber finde ich auch, also locker. Aber find hat Rhabarber auch.
Ja. Also. Hat Rhabarber auch, ja. Kann man jetzt mögen oder nicht mögen, finde ich, ne? Mhm. Das ist wirklich Geschmackssache, finde ich. Ja, also es ist so eine, im Prinzip so eine Bitternote, die ich mit diesem Pyrazin eben auch in Verbindung bringen würde. Mhm. Also mit diesen pyrazinigen Noten. Ich finde es schön, aber ich kann das auch nachvollziehen, wenn man das irgendwie blöd findet, tatsächlich. Aber ich finde es ganz witzig, dass dieser Bitterstoff zwischendrin da ist und für mich jedenfalls zum Schluss wieder weggeht.
Ja.
Das finde ich eigentlich ganz nett.
Der ist insgesamt ganz nett. Ich finde das sowieso eine sehr interessante, also eine sehr angenehme Länge. Was auch für, also gerade für so Petnat finde ich das eher ungewöhnlich. Also darum auch eher der Vergleich mit Limonade, also weil das ist halt auch relativ schnell weg. Also so heiter der kommt, so heiter geht er auch wieder.
Ja.
Ungewöhnlich, aber schön.
Ja, ist sehr ungewöhnlich. Also es ist wirklich ein ungewöhnlicher Petnat oder Schaumwein insgesamt. So.
Ich überlege gerade, wo ich den trinken würde. Zum Essen? Nee, ne? Im Sommer?
Ja, schon. Im Sommer würde ich das schon nehmen. Doch, ich würde da so Wurststullen und so, hätte ich da schon Bock drauf. Salami und sowas. Ja, also ich würde das zu, wie sagt man so schön, Charcuterie würde ich das nehmen.
Das deutsche Wort ist übrigens Aufschnitt.
Ja, aber das setzt ja doof an. Das
ist so schöne Sprache, die wir sprechen.
Aufschnitt. Aufschnitt an einem lauen Sommerabend, ja genau. ich finde auch, ja, so, genau, an einem lauen Sommerabend, ich finde auch, das ist eher so ein Spätnachmittags- bis Abendsschäumer.
Ja.
Morgens
würdest du was trinken, also so zum Frühstück?
nee, aber mittags kann man ja schon mal damit anfangen, je nachdem, was man halt so vorhat. Und Tobi sagt, Räucherlachsforelle, essen Sie gerade dazu, geht auch gut.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja,
tatsächlich, also auch weil so selbst Geräuchertes gut dagegen anstinken kann noch.
Ja, und die Forelle hat natürlich Fett, ähnlich wie eben wie Aufschnitt. Also wenn du jetzt eine Salami hast oder Lachsforelle hast, dann hast du halt Fett mit drin. Und Fett passt einfach schon mal ganz gut per se, finde ich, zu Schaumweinen. In dem Fall kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja, also das würde ich noch eher dazu nehmen als jetzt so Solo. So ein Solo-Schäumer ist das jetzt für mich gar nicht mal so. Ja. Ich glaube, dafür ist mir die Rhabarbernote dann irgendwie zu stark. Mhm. Also, ja.
Ja, stimmt. Okay, also zum einfach so saufen ist der. Nee, zum einfach saufen ist er nicht.
Ja. Nee, ne?
Nee. Mhm. Ja, nee. Nee, ja.
Schauen wir mal, wie das mit dem Schnau ist.
Schnau. Wo ist er? Da. schnell.
Schnell.
Apropos schnell. Und apropos Schaumwein. Du hattest ja, Christoph ist ja, was die wenigsten wissen, bis jetzt, Christoph ist ja mein Trauzeuge.
Ja.
Und du hattest Kindersekt mitgebracht.
Ja.
Das fand ich spektakulär und da müssen, eigentlich müssten wir tatsächlich mal eine Sendung mit so Zeug machen.
Ja, können wir gerne mal machen. Das können wir gerne mal machen. Das ist
alkoholfreie Flaschensendung.
Ja, das finde ich auch. Das können wir gerne mal machen. Und zwar gibt es ja den. Oh, jetzt komme ich gerade tatsächlich nicht auf seinen Namen.
Das ist echt, vom Trinken. Da fallen mir auch immer hinterher die Namen nicht mehr
ein. Ja, ich habe ja eigentlich noch nichts getrunken.
Ach, echt nicht?
Jetzt komme ich auf seinen Namen.
Jetzt total
cool. Nee, es gibt einen, Versekter oder einen Spezialisten für nicht-alkoholische Schaumweine, der heißt Jörg Geiger.
Ja.
Und der macht Spezialitäten aus, also bekannt geworden ist er, glaube ich, mit dem Sekt von der Champagner-Bratbirne.
Ja.
Die hat tatsächlich noch Alkohol. Also dieser Sekt hat Alkohol und der ist deswegen natürlich damit bekannt geworden, unter anderem, weil der Champagnerverband natürlich dagegen geklagt hat, weil der gegen alles klagt, was wo irgendwie Champagner draufsteht. Also Champagnerkraut oder es gibt die abstrusesten Sachen, wo Champagner draufsteht. Ja. Die klagen das alles weg, damit sozusagen ihre Appellation, der Name ihrer Appellation nicht beschädigt wird.
Mhm.
Kann ich auch nachvollziehen, ist auch grundsätzlich halt legitim.
Klar,
bei der Champagnerbratbirne sind sie gescheitert, weil die Champagnerbratbirne schon ewig so heißt.
Ja.
Schon seit dem, ich glaube, seit dem 18. Jahrhundert, also mindestens seit dem 19. Jahrhundert.
Aha.
Und deswegen darf der tatsächlich eben einen Sekt aus einer Champagnerbratbirne machen, obwohl das natürlich Sekt und Champagner schon sehr, sehr nah beieinander ist. Und und da gab es natürlich diverse Prozesse und also er hat es geschafft, das so zu lassen. Aber was eben noch spannender ist eigentlich, wenn man mal bei ihm auf die Seite geht, dann findet man eben jede Menge sogenannte Prisekkos. Das sind, und sowas haben wir auch getrunken. Das ist sozusagen ein Sekko, also ein Perlwein,
ja.
Der aber eben keinen Alkohol hat, dafür aber irgendwie jede Menge ungewöhnlicher Sachen.
Also warum hat der keinen Alkohol, wenn es doch ein Perlwein ist?
Ja, weil du kannst ja alles mit Perlen versetzen. Du musst ja nur CO2 reinpumpen.
Ja, okay.
Du musst ja nur Kohlensäure reinpumpen.
Ja. Genau. Nein, ich dachte, das wäre irgendwie noch ein geheimes Verfahren, in dem die Kohlensäure sich da irgendwie materialisiert.
Okay, ja. Nee. Also das ist sozusagen darauf angelegt. Es gibt sozusagen einfach klassische Apfel- oder Birnenschaumweine ohne Alkohol oder und dann fängt er halt irgendwann an mit so ganz speziellen Sachen. Also es gibt ja zum Beispiel zum Winter gibt es eben einen Winterbirnentraum, wo dann verschiedene Birnen drin sind, aber im Zweifelsfall eben auch so Sachen wie Gräser, Laub. Kräuter, Blüten,
mit
verarbeitet daran, werden.
Ich im So-Sein mal, also in Heroldsberg in dem Restaurant, mal Fichtenspitzenlimonade getrunken habe. Das war auch sehr cool.
Sowas, ne? Ja. Also der macht teilweise sehr, sehr ungewöhnliche, also bringt sehr, sehr ungewöhnliche Sachen zusammen, um eben tatsächlich, also auch Tees, ja, Grüntee oder Darjeeling mit Obst, zum Beispiel, Akazienblüten, Zitronenverbene, alles Mögliche. Also er bringt ganz unterschiedliche Sachen zusammen, wo eben alkoholfreie, spannende, also tatsächlich spannende Sachen bei rauskommen. Ja, können wir gerne mal machen, finde ich gut.
Ja.
Ja. Ja.
Können wir Kindersendung machen.
Ja, tatsächlich. Ich habe bisher nur bei mir im Blog nur recht wenige Beiträge über alkoholfreie Speisebegleitung oder so gemacht. Aber das sind die, die über ein Jahrzehnt hinweg am meisten eigentlich am häufigsten abgerufen worden sind.
Ja klar.
Also ich müsste mich damit eigentlich auch viel mehr beschäftigen tatsächlich. Ja.
Saftsommelier.
Ja. Genau.
So, mein Schnaller ist zu kalt, weil ich meinen Schalter drum hatte.
Ja, der braucht Wärme tatsächlich. Ja, der ist auch warm. wenn man so will. Also wie gesagt, wir bewegen uns, das haben wir ja auch bei Sauvignon Blanc teilweise eben schon gehabt, wir bewegen uns im Jahr 2018 und da muss man einfach im Hinterkopf haben, dass 2018 einer der wärmsten Weinjahrgänge der Geschichte war. Mhm. Also ähnlich wie 2003. Also,
okay.
Und ja, und ich habe jetzt heute zum Beispiel, genau, heute noch in Bordeaux gelesen, dass also in Bezug auf Bordeaux gelesen, dass 2018 der heißeste Jahrgang seit 1900 war.
Krass.
Also seit 118 Jahren sozusagen in Bordeaux und insgesamt war es halt in Frankreich ähnlich warm wie bei uns, ja, oder ähnlich heiß, sagen wir mal. Hm. Entsprechend hat halt der Chenin auch 13% bei 5 Gramm Restzucker, also er ist nicht komplett durchgegoren. Sonst hat er auch noch ein bisschen mehr Alkohol gehabt, aber ebenso wie man in Deutschland ja Riesling meistens auch vergärt, also einfach so ein bisschen
aber 13 ist schon ordentlich, fast neue Weltweine, ne?
13 ist schon ordentlich, ja. Aber 13 hast du halt in bei Riesling in wärmeren Jahrgängen in Deutschland auch. Das ist okay. Einfach mittlerweile so. Also wenn du in die Pfalz gehst oder
rechne
so.
Rechne ich nicht mit. Also mit 13 im Weißwein rechne ich immer noch nicht. Also aus Spanien so, ja. Aber ja. Mhm.
Ja, doch, das ist tatsächlich so. Jetzt kriegt er langsam ein bisschen Temperatur. Schon häufiger 13% hast, ja. Genau, und wir sind also an der Loire in Saumur. Einfach nochmal, um es so ein bisschen zu rekapitulieren. Die Loire ist ja der längste Fluss in Frankreich, ist auch der Fluss, der praktisch immer noch weitgehend unbegradigt so durch die Gegend fließt und witzigerweise eben von der Auvergne aus erstmal parallel zur Rhone fließt, aber in die andere Richtung und dann macht er so einen Schwenk und in der Auvergne gibt es so ein bisschen Wein und auf dem Weg dann Richtung sozusagen zum klassischen Loire-Gebiet auch noch mal so ein paar Flecken und dann fängt eben so Puy-Fumé und Sancerre an, wo wir uns in der letzten Sendung bewegt haben. Dann gibt's erstmal wieder so fast 100 Kilometer Pause, dann kommt die Touraine. Da hatten wir ja letztes Sendung auch einen Sauvignon Blanc und in dieser großen Touraine gibt's dann schon die ersten Chenin Blanc Weinberge, weil Touraine, Sancerre und Puy-Fumé ist ja alles Sauvignon Blanc. Mhm. Wenn ich zu schnell bin, sag, aber...
Nee, alles gut, alles gut, ne? Alles super.
Also auch Touraine ist weitgehend Sauvignon Blanc, aber dann gibt's halt so Inseln mit okay. Cabernet Franc und Inseln mit Chenin Blanc. Mhm. Und Vouvray ist die bekannteste für Chenin Blanc.
Ich habe irgendwo die Tage noch eine Flasche gefunden, wo Vouvray draufsteht.
Mhm. Ja. Ja. Und wenn die Touraine, die ist ja um Tour herum und dann kommt der nächste große Ort ist Saumur. Saumur und dann... da waren wir ja damals.
Ich habe nach vielen Jahren, ich habe gerade zum ersten Mal verstanden.
Chat.
Ich habe gerade zum ersten Mal verstanden, dass die Touraine wegen Tour Touraine heißt. Das ist so peinlich. Genau.
Ja, und das nächste große Anbaugebiet ist dann das Anjou. Das kommt halt von Angers, weil Angers eben im Anjou liegt. Ja, ja.
Okay, ja, ich halte mich weiter zurück. Ja.
Und um das dann abzuschließen, das große Gebiet, wo dann Muscadet angebaut wird, das heißt Nantais. Wegen Nantes. Ja. Und dann kommt auch schon der Atlantik. Okay. So. Und in Saumur ist halt bekannt, also Vouvray ist bekannt für sozusagen turonischen Kalkstein, der dort Tuffeau heißt, der aber nicht so viel zu tun hat mit unserem hiesigen Tuffstein. Also bei uns gibt's ja manchmal auch Tuff. Der Tuffstein, den wir hier haben, der ist meistens eher so ein poröserer Stein, der Tuffeau genannt wird, ist wirklich auch ein recht harter Kalkstein, aus dem auch eben diese ganzen Schlösser da gebaut sind. Dieser weiße, sehr weiße Kalkstein. Ne? Und der kommt halt im Vouvray schon vor und dann aber eben vor allen Dingen auch in Saumur, weswegen das sozusagen recht, ja, einfach kalkige Chenin Blancs sind. Und da, wo dieses Weingut jetzt ist, das hat nochmal eine eigene Appellation, das heißt nicht nur Saumur, das heißt eigentlich mittlerweile Saumur Puy Notre Dame. Und das ist die höchste Erhebung im ganzen Saumur. Also das ist sozusagen ein Hügel und oben auf dem Hügel liegt dieser Ortschaft, Le Puy Notre Dame und eben auch die Weinberge von der Domaine La Reynière. Mhm. Genau. Und um es auch noch mal einfach zu sagen,
Chenin Blanc. Wärme, der ist immer noch
so kalt. Ja, der braucht Luft und Wärme. Genau, Chenin Blanc, um es nochmal zu sagen, also ist eine sehr alte Rebsorte, genauso wie Sauvignon Blanc auch. Chenin Blanc und Sauvignon Blanc sind Geschwister, also man kennt den einen Elternteil, das ist der Sauvignon aus dem Jura, bei uns besser bekannt als Traminer. Und bei beiden ist die andere Elternrebsorte nicht bekannt, aber es ist wohl die gleiche Elternrebsorte. Also Chenin Blanc und Sauvignon Blanc sind total nah beieinander. Wahrscheinlich, weil sie die beiden gleichen Eltern haben und trotzdem halt sehr unterschiedliche Rebsorten geworden. Ne? Das gibt's ja bei anderen Rebsorten auch. Genau. Und Cabernet Franc, das haben wir ja gleich und hatten wir auch schon im Petillon. Cabernet Franc ist eine ganz alte rote Rebsorte, die wahrscheinlich irgendwo im Bereich Bordeaux entstanden ist oder noch weiter südwestlich. Und die ist zusammen ja mit dem Sauvignon Blanc, sind das die Eltern vom Cabernet Sauvignon, der heute am meisten angebauten Rebsorte weltweit. Aber eben auch das Elternteil von Merlot zum Beispiel. Also im Prinzip ist Cabernet Franc das Elternteil von zwei der am meisten angebauten Rebsorten weltweit, ist aber selber eben nicht so populär wie die anderen beiden.
Warum sind das die beiden meist angebauten Rebsorten der Welt?
Das hat sehr viel mit Bordeaux zu tun.
Okay.
Es hat halt sehr viel mit Bordeaux zu tun. Bordeaux ist halt sozusagen eines der erfolgreichsten Weinanbaugebiete der letzten Jahrzehnte gewesen oder vielleicht der letzten 150 Jahre sogar. Und die wichtigsten Rebsorten sind dort eben Cabernet Sauvignon und Merlot. Und die haben halt, sagen wir jetzt gegenüber dem Burgund mit seinem Pinot Noir, was ja auch extrem populär und erfolgreich ist, haben sie halt den großen Vorteil, dass sie fast überall angebaut werden können und viel weniger anspruchsvoll sind als Pinot Noir. Pinot Noir ist halt eine richtige Diva, Syrah auch. Also man muss sehr, sehr viel Weinbergsarbeit leisten, damit die zu vernünftigen Ergebnissen führen. Bei Cabernet und Merlot geht das deutlich einfacher.
Werden dann die Diven, also Syrah und Pinot war das, ne? Ja.
Mhm.
Werden das dann noch bessere Weine oder ist es einfach nur aufwendiger und die Weine sind am Ende genauso gut wie Cabernet und Merlot?
Ja, sie sind halt schwer zu vergleichen, weil es einfach so unterschiedliche Weine sind. Also ne, Pinot, wir werden übrigens in der Weihnachtssendung werden wir Pinot haben. Zwei klassische Weine aus dem Burgund. Kann ich ja schon mal sagen, weil es auch schon angekündigt ist im Blog. Mhm.
Schon in zwei Wochen schon die Sendung.
Ja, ist schon in zwei Wochen, ist schon am 2. Dezember, genau. Da wird man es dann nochmal merken, es ist einfach eine ganz andere Rebe. Insofern kann man es schlecht sagen. Also es gibt ganz große Syrah, an der Nordhohen vor allen Dingen, es gibt ganz große Burgunder, also Pinots, aber es gibt halt auch ganz große Merlot und Cabernet. Aber der Unterschied ist eigentlich, dass Syrah und Pinot Noir meistens reinsortig angebaut werden, während Cabernet und also gerade Cabernet Sauvignon und Merlot meistens als Cuvée angebaut werden, weil es das halt auch im Bordeaux einfach immer so, also weil es einfach Tradition hat im Bordeaux.
Ja.
So. Es gibt allerdings auch große Merlot, also die zwei der teuersten Weine sind Château Petrus, aus Pomerol, der ist fast immer mehr oder weniger reinsortiger Merlot. Und zum Beispiel Masseto, das ist aus der Toskana, ist auch ein sündhaft teurer, praktisch reinsortiger Merlot. Und es gibt halt gerade in Kalifornien gibt es eben auch große und sehr, 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 sehr teure Cabernet Sauvignons, mehr oder weniger reinsortig. Also das schon, mittlerweile schon auch. Okay. Aber klassisch sind es halt Cuvées. Und Syrah ist halt, Syrah und Cabernet Franc oder Pinot Noir sind halt tendenziell eher reinsortig ausgebaute Weine. Genau.
Im Chat fragt jemand, was ist der Unterschied zwischen Appellation XY Contrôlée und Protégée?
Contrôlée ist der alte Name, also die Abkürzung war AOC, Appellation Origine Contrôlée. Und die neue Bezeichnung ist Appellation Origine Protégée.
Ah, okay.
AOP. Also das ist alles. Ja, ja, ist dasselbe eigentlich.
Dasselbe alter Wein in neuen Schläuchen.
Ja, genau. Ja.
Langsam kriegt der Schnee auch eine vernünftige Temperatur. Der will ja wirklich richtig warm werden. Das ist ja irre. Sehr spannend.
Ja, und dann zeigt er halt auch, ich finde, dann zeigt er auch sehr, sehr schön seine, einfach seine Typizität.
Mhm.
das ist einfach schon immer im Hinterkopf, eben warmer Jahrgang. Deswegen ist diese ganze Frucht auch viel wärmer. Das ist halt viel, also ich sag mal, ein typischer Saumur Chenin Blanc, ein junger Saumur Chenin Blanc. Jetzt zum Beispiel von Guy Bateau, hier wo der Thibaut Mas gelernt hat. Der ist eigentlich erstmal, wirkt erstmal sehr kalkig oder kreidig, sehr säurebetont und mit so eher so grün bis hellgelben Aromen, also sehr zitrisch. Ne? Mhm. Das ist recht typisch für Saumur. Das hier ist ja jetzt so, sozusagen das volle Gelb, ja, irgendwie gelbe Birnen, Quitten, ich finde auch gelbe Äpfel, da sind dann die Zitronen, Zitrusnoten gehen dann eher so in diesen orangenen Bereich über, da hast du auch so ein bisschen Steinobst mit dabei, vielleicht sogar, das ist also sehr viel wärmer in der Aromatik.
Ja.
Das hat halt viel damit zu tun, dass dieses Puy Notre Dame insgesamt ein bisschen wärmer ist, ja, dass diese dieser Kalk vielleicht nicht ganz so reinsortig kalkig ist sozusagen wie bei Guy Bateau jetzt. Aber es hat halt wirklich sehr viel mit dem Jahrgang zu tun. Der Chenin reagiert halt sehr, sehr stark auf Wärme. Ne? Der hat halt, ist ähnlich wie der Riesling eigentlich. Der kann eben dann auch, wenn es zu warm wird und ein bisschen feucht wird, dann auch schnell Botrytis bekommen, wie der Riesling eben auch. Ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall, da ist kein Botrytis drin, aber es ist halt ein recht üppiger Wein.
Ja, aber also zumindest in der Nase, trotz aller Üppigkeit, aber nicht irgendwie, also überhaupt nichts Kompottiges, ne?
Nee. Und ich finde, das hat er am Gaumen auch nicht. Das ist wirklich sehr, eine ganz saubere, schöne, gelbe Frucht. Das kleidet so schön den Mund aus. Das ist wirklich voll, aber es ist halt immer noch eine schöne Säure dabei. Die ist jetzt nicht so markant, wie das sonst bei Saumur ist. Aber sie ist halt recht seidig und reif, aber sie ist eben da. Sie ist irgendwie präsent, finde ich.
Das ist ein sehr geiler Wein.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn er warm ist. Es ist ja, ne? Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß auch nicht, das war wahrscheinlich auch so eine Instagram-Kachel, weil es damals Instagram schon gab, ist auch schon ewig her. Ein Mann muss zwei Dinge lernen. Warmen Weißwein und warmes Bier genießen können. Was irgendwie gar nicht doof ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil so nachts Party, nachts um drei, Bier ist alle, irgendjemand geht noch zum Späti oder zum Bütchen, wie es wirklich heißt, kauft noch Bier und auch das ist warm. Ja? Und wenn du dann kein Problem damit hast, warmes Bier zu trinken, super. Genauso warmer Weißwein, wenn du das trinken kannst. Aber der hier will ja warm sein. Das finde ich.
Der will warm sein, ja, tatsächlich. Ja. Also genau, ich hatte den vorhin auch. Als ich vorher noch eben was gekocht habe, habe ich mir einen Schluck eingeschenkt aus dem Kühlschrank. Du dachte, oh nee, musst du jetzt nicht trinken. Das ist einfach, der funktioniert überhaupt nicht, wenn er kalt ist.
Auf 8 Grad geht der nicht, ja?
Nee, gar nicht.
Ja,
nee, gar nicht. Ja, ja.
Also ist
Zimmer. Nee, der braucht 12, 13. Ja,
ne? Jetzt bin ich mal gespannt.
Dann funktioniert das sehr gut.
Noch ein bisschen hier in das andere Glas und lass den mal richtig warm werden. Guck, was der dann macht.
Ja.
Mal schön auf Verheizung stellen hier die. Nimm dies.
Ja. Und wie man das so heute gerne bei dieser Art von Weinen macht, dann auch, das ist im Holz ausgebaut, aber eben im gebrauchten Holz. Also man hat ja jetzt auch keinen Holzeindruck am Gaumen. Ne? Mhm. Also altes Holz sozusagen, etwas größer, Tonneau oder so. Und dann, ich weiß es nicht ganz genau, aber es schmeckt eigentlich auch so ein bisschen so, als hätte es irgendwie dann eben auch die ganze Zeit auf der Hefe da stehen lassen. Also zumindest auf der feinen Hefe auf jeden Fall, aber vielleicht auch ein bisschen noch auf dieser satteren Hefe sozusagen, auf dieser groberen Hefe und dann halt irgendwann abgezogen. Also der ist ja jetzt nicht naturtrüb oder so, also es ist schon dann ne, abgezogen, leicht gefiltert, aber eben spontan vergoren natürlich, klar.
Gibt es eigentlich noch Weine, die nicht spontan vergoren sind?
Oh ja, jede Menge. Ich würde sagen 90 bis 95% aller Weine wahrscheinlich, nur nicht hier in der Sendung. Nee, aber alles, was natürlich in größerem, also ich meine, wir müssen uns immer darüber klar sein, das, was wir hier trinken, das macht ja keine 10% des gesamten, also von der Weinidee, von der Art des Weines, also handgemachter Wein macht ja nur einen Bruchteil der Weinproduktion aus. Ja.
Also wenn du sagst, 10%, ist das 10% oder sind es eher, also gehört unsere Hörerschaft eher zu den 10% oder eher zu den 1%?
Naja, wenn du dann noch den Preis rechnest, den die Hörerschaft pro Paket zahlt, dann gehört sie wahrscheinlich zu den 5% vielleicht. So,
geil, ja. Wir sind ein exklusiver Podcast.
Ja, sozusagen.
Ja. Herrlich.
Der hat ja auch weniger Hörerschaft als seine anderen Formate.
Wir sind so exklusiv, uns hört keiner.
Ja, ja, das stimmt jetzt auch wieder nicht. Das
stimmt nicht, aber... Also, man, also, wenn ich auf eine Statistik gucke, auf den Server, dann merke ich das schon, sagen wir mal so.
Ja, ja, klar.
Die wissen
ja
alle nicht, was
aber das ist. Aber das ist ja auch kein Wunder, genau. Also ich meine, wenn in Deutschland, das hat sich ja nicht geändert, dass irgendwie der Flaschenpreis immer noch irgendwo bei unter 3 Euro liegt, ja, im Durchschnitt. Ja. Also im Durchschnitt, die können ja nur den, also das sozusagen mit einbeziehen, was ein Ehrencode, glaube ich, hat, also was sozusagen durch die Erfassung irgendwie läuft. Das heißt, es geht wirklich um Lebensmitteleinzelhandel und Discount und größere Weinläden, ja, glaube ich. Online so. Und Online-Läden, Online-Shops. Und da liegt es halt immer noch, ich meine, ich verstehe das ja auch nicht so ganz, wie das überhaupt funktioniert. Also, dass das trotzdem immer noch unter 3 Euro liegt. Ja, ja,
Masse pro Flasche. Halt, ne?
Also ich meine, das ja, ist, schon.
Das aber ist halt der versteckte Alkoholismus, würde ich mal vermuten.
Ja, vielleicht, aber es ist schon, ich meine, wie viel Wein muss unter 2 Euro, unter 3 Euro verkauft werden, damit man insgesamt dann unter 3 Euro bleibt? Das ist ja schon, das müsste ja wirklich schon große Massen sein. Also es ist auch so, aber ich finde es schon verrückt. Also, ja.
Ja. Aber.
Genau, Michael sagt gerade im Chat, und trotzdem sind die wirklich guten und gesuchten Weine dann doch schnell ausverkauft. Ja, das ist in der Tat so, ja. Ja, weil es dann doch eben auch wirklich oftmals sehr, sehr kleine Mengen sind.
Da wäre dann halt noch die Frage, ich wollte gerade sagen, ob sich nicht lohnen würde, dann größere Mengen davon zu produzieren, aber können die wahrscheinlich gar nicht, ne? Weil die Lagen geben halt auch nicht mehr her.
Ja, genau. Ja, ja, eben. Ja, und es gibt ja auch genügend Winzer, und das kann ich auch gut nachvollziehen, die wollen halt auch nicht zu groß werden, weil dann müssen die halt, das ist personalintensiver, und dann kannst du viele Sachen vielleicht auch nicht mehr selber machen, die du in einem kleineren Laden halt machen kannst, wo du einfach auch gut überleben kannst, also wo du gut von leben kannst, aber du machst halt mehr oder weniger alles in der Familie.
Ja.
Also ich meine, ein Winzer ist ja, ich meine, der ist erstmal Landwirt. Ja.
Ja.
Dann hat er eben den schönen Vorteil, dass er aus dem, was er produziert, dann auch noch das Endprodukt macht. Das ist ja irgendwie, das macht ja kaum ein anderer Landwirt, eigentlich fast niemand. Dann ist er aber natürlich, Marketingmensch, dann ist er Büromensch. Ja. Also der hat ja ein ganz breites Spektrum von dem, was er machen muss. Und je größer der Laden wird, desto mehr Büro musst du machen, desto mehr Marketing musst du auch machen.
Und desto mehr musst du dich auf andere verlassen. Und das ist bei so einem Produkt natürlich schwierig. Ne?
Ja. Genau. Also deswegen muss man sich das gut überlegen, wie groß man eben werden will.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie groß diese Domain ist, aber sie ist nicht so groß. Ich glaube, 12 Hektar oder so haben die. Nee, 18, genau. Das ist schon recht, also für so ein, sozusagen für ein, zwei Leute ist, also die haben natürlich noch ein paar, die haben bestimmt 2, 3 Angestellte für den Außenbetrieb. 2, sagen wir mal. Also 18 Hektar schaffst du halt nicht alleine.
Ja, gut.
Und der eine von den beiden, der ist ja nun in dem Schaumweinhaus, und der andere macht halt die Domain, und dann hast du noch 1, 2 Leute dabei, die dann eben im Weinberg arbeiten. Also wenn du so im Weinberg arbeitest, dann musst du ja im Keller tatsächlich nicht viel machen. Da kommt halt nicht viel dazu und geht nicht viel weg, aber du hast halt immer noch die ganzen Fässer da stehen, und du musst halt, letztlich ist es dann doch eine ganze Menge, die im Keller zu tun ist.
Was ich mich ja oft frage, und was ich wahrscheinlich auch so einen Winzer fragen müsste, du kannst im Keller nicht viel machen, oder du machst im Keller nicht viel, du musst alles im Weinberg machen, was dein Wein macht. Aber was, wenn es schief geht? Gehst du dann hin und steuerst im Keller trotzdem nach, oder lässt du dann einen Jahrgang ausfallen? Weil das kann sich ja keine alte Sau leisten, einen ganzen Jahrgang ausfallen zu lassen, oder?
Nee, jedenfalls nicht häufiger, ne? Also es gibt jetzt, zum Beispiel in Kalifornien gibt's ja das Problem der Rauchentwicklung.
Ja.
Durch die starken Waldbrände. Deswegen gibt's natürlich ganz viele Weingüter, bei denen der Jahrgang entweder komplett ausfällt oder zu großen Teilen. Ja, weil die halt den Rauch auf den Trauben haben, den kriegst du nicht mehr weg. Der geht ja in die Trauben rein, kriegst du nicht mehr weg. Also das fällt aus. Aber es gibt natürlich zum Beispiel Jahrgänge ist schon länger nicht mehr vorgekommen jetzt, aber vielleicht vor 10 Jahren oder 8 Jahren, wo es dann, 2003 zum Beispiel, wo es dann so heiß war, dass du manche Weine aufsäuern musstest, eigentlich. Krass. Ja. Oder viele haben aufgesäuert. Das heißt, sie haben Säure dazu gegeben.
Aber gut, 2003 ist auch fast 20 Jahre her. Damals war auch dann diese Naturweinszene noch nicht so groß und so. Aber wie sieht's heute aus, ne?
Ja, aufsäuern ist genauso erlaubt wie chaptalisieren. Chaptalisieren ist eine ganz übliche
Chantalisieren,
um dem Wein ein bisschen mehr Futter zu geben. Also das heißt ja einfach aufzuckern letztlich. Also du fügst dem Most entweder Süßmost oder Zucker bei und dann kriegt der Wein halt mehr Alkohol, den er vergären kann, ne? Also da ist einfach mehr Zucker im Most und dann wird halt mehr Alkohol draus. Das ist in kühlen Ländern, vergleichsweise kühlen Ländern halt üblich. Also in Frankreich war das genauso üblich wie hier in Deutschland. Dort ist nie groß drüber geredet worden, aber es ist völlig typisch gewesen, dass man hier zum Beispiel Spätburgunder oder so, dass man dem ein bisschen, oder Frühburgunder, der dann sehr früh gelesen wird, dass man dem halt noch ein bisschen Zucker mit dabei gibt in den Most, damit er einfach mehr... Ja, das kam dann sozusagen. Ne? Da war dann den Winzern oder diesen Betrieben war der normale Zucker von Pfeiffer und Langen zu teuer, dann haben die halt diesen süßen Alkohol. Also dann hatten sie ja direkt Süße und Alkohol schon drin. Ja, genau.
Das ist echt unglaublich,
dieser
Frostschutz im Wein. Ja.
Ja, ja.
Hat das eigentlich irgendeine von diesen Firmen überlegt? Gibt es die Firma Pirot noch, die damals,
die sind
damals ruchbar geworden damit, ne?
Ja, genau. Ja, doch, die gibt's noch. Die haben sich davon erholt irgendwann. Okay. Ja.
Die ganze Zeit reden wir über die Loire. Ich habe neulich beim Aufräumen, ich habe einen nicht in Betrieb befindlichen Weinkühlschrank, steht ganz hinten in der Ecke, so. Und ich habe tatsächlich da drin gefunden eine Flasche Lansolite. Ich habe den Jahrgang jetzt nicht mehr im Kopf, aber er ist sehr alt.
2012?
Wann haben wir denn, wir haben irgendwann mal eine größere Bestellung gemacht, bevor das Ding so durchgestartet ist.
Ja, 2012 müsste es sein.
Bist du sicher, das ist kein 12er, der muss ein einstelliger Jahrgang. 7,
okay.
8, 9?
Echt?
Irgendwie sowas?
Nee, das kann so lange kann das noch nicht her sein. Nee, ich habe ja so 2007 habe ich ja mit dem Blog begonnen.
Ja.
Ich weiß nicht, wann ich den ersten Ansolit, also wir reden gerade von Thierry Germain. Auch in Saumur und sein Einstiegs Chenin Blanc sozusagen heißt eben Ansolite. Genau, und das haben wir mal vor ein paar Jahren gekauft.
Du hättest neulich irgendwann gesagt, dass es den praktisch nicht mehr zu kaufen gäbe, weil er sofort weg wäre, sobald er den, oder?
Das ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre her.
Das ist auch schon wieder ein paar, oh Gott. Wo war ich?
Ich glaube, ganz so schlimm ist es auch nicht beim Ansolite. Okay. Das hat sich auch so wieder so ein bisschen gefangen, glaube ich. Also es war mal sehr innen, aber ich glaube, bei Guibertau ist es viel schlimmer. Also bei Guibertau kriegst du eigentlich praktisch keine, Guibertau
war das, von dem du das gesagt hast, genau.
Ne? Schon am Blancs mehr auf dem freien Markt. Das wird echt schwierig.
Das ist doch, naja. Ja. Findet der das gut? Oder ist es ihm egal, weil er letztlich doch nur Landwirt ist und seine Kartoffeln verkaufen will?
Nö, der war ja auch, ich weiß gar nicht, ob der Chemiker, Biologe oder Physiker oder so ist. Der hat auf jeden Fall ist der erstmal in die Uni gegangen und hat da auch gearbeitet dann, glaube ich. Und hat sich dann erst entschlossen, zurückzugehen, weil er es einfach zu schade fand, dass also sein Vater aufhören musste und dass es niemanden gab, der es übernehmen wollte. Ja. Das ist ja auch verrückt. Also ich meine, wir reden hier jetzt, also wenn wir über Romain Guibertau reden, dann reden wir über eine kleine Ecke eben in Saumur, über die ja vor 25 Jahren kein Mensch gesprochen hat.
Ja. Ja?
Also die abgefahrenste Entwicklung hat Clos Rougeard gemacht, auch dort, ne? Also auch in Saumur. ein Weingut, das sozusagen völlig aus der Zeit gefallen war, wo nie irgendwelche Spritzmittel an die Weinberge gekommen sind, weil man immer so gearbeitet hat wie die Urväter sozusagen, ohne sich jetzt um Bio oder so zu kümmern. Das war, ja, war überhaupt nicht interessant, sondern man hat einfach so gearbeitet wie früher.
Waren wir bei denen
diese Weine auch? Ja, das war das, wo ich so Blut und Wasser geschwitzt habe, weil wir dann bei ihnen zu Hause standen und die aber zwischenzeitlich umgezogen waren in den Keller und wir dann in diesem Keller waren und die uns dann nicht mehr beachtet haben, weil wir zu spät waren und so. Genau, das ist ja ein, also das ist das berühmteste Weingut dort, aber es waren auch die, sind halt auch die schrägsten
Typen gewesen. Blasierteste Weingut dort, ja.
Ja, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall machen sie die teuersten Weine dort, also gar jetzt gar nicht so ab Hof, sondern eben im Sekundärmarkt. Also mittlerweile kosten Clos Rougeard so zwischen 250 und 800 Euro die Flasche, je nach Jahrgang und die Flasche. Genau, die haben ja nur 4 Weine gemacht, einen weißen, 3 rote und der teuerste, also der Einzellagenrote, der kostet halt mittlerweile je nach Jahrgang schnell mal 800, 900 Euro. Mhm. So. Und vor 25 Jahren, ich weiß noch, der Bernd Kreis, von dem wir ja auch schon mal hier Weine in der Sendung hatten, der ist ja Weinhändler in Stuttgart, der hat die damals importiert. Schon. Und der hat, ich habe mal alte Preislisten von ihm gesehen, die haben halt irgendwie so 30 Mark gekostet, die Flaschen, und der ist die nicht losgeworden. Ja, und Henrik Thoma, Wein am Limit, hatten wir auch schon Weine von, der war ja lange Sommelier, der ist ja Master Sommelier, der war hier in einem der teuersten Häuser in Hamburg, kleinen Jakob. Und der hatte die Weine damals direkt aus Frankreich importiert und da in den Keller gelegt und angeboten und es wollte niemand haben, bis er aus diesem Hotel rausgegangen ist.
Ja.
Und er hat diese Weine einfach aufgekauft, weil die keiner haben wollte. Er hat die mit nach Hause genommen. Für kleines Geld natürlich, weil sie ja jetzt keiner haben wollte.
Jetzt ist er davon in Rente gegangen.
Ja, mehr oder weniger, nicht ganz, aber so viele Flaschen waren es dann doch nicht.
Ja.
Aber es ist halt, verrückt und weil Clos Rougeard halt so teuer geworden ist, hast du jetzt Romain Guibertot als zweiten, sozusagen in der Reihe in Saumur, das sind ja dann auch, bei Saumur reden wir von 10 interessanten Winzern oder 12. Ja. Ne? Das ist ein kleines Gebiet, lass es 15 sein, aber in der Spitze sind es halt dann auch wiederum nur 3 vielleicht, oder, und jetzt kommt vielleicht noch einer so langsam dazu oder 2. So. Und dann ist es halt nicht viel. Und wenn es dann plötzlich in ist, dann hast du halt Guibertot, als zweiten, der dann auch vergleichsweise immer noch ein kleines Weingut hat und dann sind die Weine halt direkt weg. Nur, dass sie halt noch nicht so teuer verkauft werden. Ja.
Ja.
So ist es.
Nehme ich mal den von
jetzt trinken wir doch mal einfach
Cabernet Franc. Ich muss ja nur mal gucken, was der hier. Ach so, du meinst, ich soll den einfach weiter warm werden lassen. Genau, dann lasse ich hier jetzt ein Stückchen
noch. Ja, genau, wir können dann nochmal dahin zurückkommen. Cabernet Franc. Ja, und das ist auch schön, finde ich. Allein schon diese Farbe und dann dieser Duft. Ich trinke ja wahrscheinlich so 80-85% Weißweine.
Ja.
Und dann trinke ich, aber wenn ich dann die Nase, dann trinke ich halt, ne? Ansonsten trinke ich halt gerne Pinot Noir und Cabernet Franc vor allen Dingen. Und wenn ich dann die Nase in diesen Wein halte, dann fühle ich mich irgendwie so zu Hause, ja. Das ist so, also ich finde, dass ich habe das wahrscheinlich schon 10-mal gesagt, aber ich finde bei Cabernet Franc, wenn er gut gemacht ist, dann ist es für mich so die perfekte Mischung aus Bodenständigkeit und Eleganz.
Mhm.
Also beides zusammen, finde ich. Also es ist, weil es halt kein glatt polierter Wein ist, aber er hat eine gewisse Eleganz und Finesse, aber er hat halt auch diese tiefe Frucht und dieses irgendwie immer so ein bisschen erdig
bodenständig. Irgendwas Dreckiges, ja.
Ja. Und das mag ich total. Ja,
stimmt. Und das hat nur der Cabernet Franc? Also klar, das haben viele, aber wer hat das reproduzierbar? So, dass wenn ich in den Laden gehe, weil das ist ja immer noch das Problem eigentlich, die meisten Menschen, sogar ich, also wir machen das seit so vielen Jahren, wir trinken schon so viele Jahre zusammen. Und ich habe immer noch ein Problem, oder wenn ich gehe in einen Weinladen und dann stehe ich vor dem Regal und denke mir, den Namen da hast du schon mal gehört, das kaufe ich. Funktioniert immer, weil alle Namen, die ich schon mal gehört habe, kommen von dir und sind immer gute Weine. Darum glauben immer alle, die mich kennen, ich hätte total Ahnung von Wein, weil ich immer einen geilen Wein aus dem Regal ziehe, von dem noch nie jemand vorher gehört hat. Aber tatsächlich ist es so, dass ich überhaupt nicht weiß, was ich tue.
Mhm.
Aber wenn du sagst, ein Cabernet Franc kannst du eigentlich immer kaufen, aber kannst du halt nicht. Du sagtest nur, wenn er gut gemacht ist.
Ja, doch, finde ich schon.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Also man hat, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Trefferquote, weil es ja nicht viel davon gibt. Also es wird halt eigentlich kein schlechter Cabernet Franc nach Deutschland importiert.
Ja.
Also ich sag mal, kaum.
Den schlechten kriegen die Engländer.
Ja, ich weiß gar nicht, wie viel schlechten Cabernet Franc es gibt, weil es wird halt...
Ich mag auch diese Zuckerwatte. Da schwebt so eine Zuckerwatte drüber über den...
Ja, und es kam noch so ein bisschen von Zimt oder so im Chat.
Zimt? Nee.
Zimt? Nee. Ja, es ist...
Nee, nicht Zimt. Ich hasse Zimt. Ich würde merken, wenn er Zimt wäre. Also Zimt. Zimt ist wirklich... Also Hass ist vielleicht ein bisschen viel, aber Zimt muss... Nee. Nelken, sagt der Chat. Ja, Nelken, da bin ich bei.
Ja, da bin ich jetzt weniger bei, aber es ist... Also Gewürzspekulatius, wenn es so eine leichte Mischung von den Sachen ist, das kann ich nachvollziehen. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so stark.
Nö, aber Zimt bestimmt nicht, Freundchen.
Genau, Brombeere, Holunder ist da mit drin.
Fertigglühwein, ja. Da haben wir's.
Oh Gott.
Oh Mann, war das letztes Jahr, wo ich die Antibiotika genommen habe und der Glühwein sauer war?
Das weiß ich gar nicht mehr, was?
Ich hatte irgendwie Antibiotika, ich weiß gar nicht mehr, warum ich Antibiotika gekriegt hatte.
Das weiß ich jetzt auch nicht.
Ich hatte aus irgendeinem Grund hatte ich Antibiotika gekriegt und war halt in der alten Heimat und bin dann mit einer alten Freundin in Brühl auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Und ich habe halt totale Geschmacksstörungen gehabt. Also und dann gab's da, was war denn das? Dingsbumspunsch, irgendwas. Also so ein weißer sahneartig Sahneglühwein-Gedöns oder so. Und das war so süß.
Ach so,
das war so süß, dass die Freundin, mit der ich da war, die konnte das nicht trinken. Das ist ja ekelhaft. Ja. Und ich stand da und so, schön erfrischend. Ja.
Okay.
Da musste ich jetzt gerade dran denken, als ich fertig Glühwein hörte.
Ja. Ja, also was ich hier finde ist, und das kam jetzt auch schon im Chat, es sind diese Holundernoten und ich finde Holunder, so reifer Holunder, den verbindet man ja auch tatsächlich direkt mit so weihnachtlichen Gewürzen. Aber ich finde, es ist halt mehr Holunder als Gewürze. So. Und
ne? Auch gerade im Mund. Also der hat diese Tiefe, die du in der Nase beschreibst, die wird halt im Mund durch so eine Frische. So eine Brise ersetzt. Das ist toll.
Also Cabernet Franc, wenn es nicht reif wird, dann ist es halt wirklich, dann kann es halt wirklich so harsch und grün sein.
Ja.
Also dann hast du wirklich dieses Pyrazin recht stark mit drin und dann eben auch so harsche Gerbstoffnoten. Das hat er halt gar nicht, weil es jetzt auch ein warmer Jahrgang war, aber insgesamt profitiert halt diese Ecke schon auch so ein bisschen, also jetzt gerade was Cabernet Franc angibt, halt schon so ein bisschen auch vom Klimawandel, weil die halt, weil es halt insgesamt so ein bisschen wärmer geworden ist. Also diese Rebsorte reift halt schön aus und dann hast du halt auch einen recht runden Gerbstoff, aber ich finde, er ist trotzdem immer noch schön da, also ist schön präsent. Also du hast schon Tannin, aber du hast halt das, was du sonst so hast, also dieses trockene
Pelz,
diesen Pelz, den hast du halt nicht mit drin. Ne? Und das kommt jetzt natürlich schon auch mit durch diese Wärme, aber er hat trotzdem auch noch eine Frische. Und das mal, und wenn du sagst, genau, das hat sowas, vielleicht sowas Jodiges oder so hinten raus, ne? Ja, so ein ganz leichtes Salz, finde ich.
Ja, ne? Genau, ja. Eine Meeresbrise. Ja. Aber das wäre mir jetzt so pathetisch gewesen.
Hm? Ja. Genau, das ist schon schön. Also das mag ich einfach gerne trinken.
Wo ich jetzt gerade überlege, ob ich mir davon einen Karton bestelle. Hatten wir schon länger nicht.
Ja, ich finde, man wird... Obwohl die ja auch in gewissem Maße expressiv ist durch diese saftige Frucht. Ich finde, man wird nicht müde, das zu trinken.
Mhm.
Und obwohl der ja, also ich meine, wir reden jetzt hier über einen Wein von 14,5% Alkohol. Das ist mir eigentlich schon zu viel.
Hätte ich jetzt aber nicht gedacht.
Aber ich finde, genau. Ich finde, man merkt es halt überhaupt nicht, weil es total gut eingebunden ist. Also es ist überhaupt kein heißer Wein zum Beispiel. Ne?
Nee. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Ja. Nee, gar nicht. Also der wirkt nicht heiß, der wirkt nicht brandig, also gar nicht, null. Mhm. Ja, schön. ist eigentlich auch mein Favorit des Abends von den dreien, würde ich
ja,
sagen.
Ja, ich, das, also, ja. Ob, es ist ein Rotwein, das kann nicht mein Favorit des Abends sein, aber ich...
Ja. Ja, das könnte ich jetzt, also, da hätte ich jetzt noch mehr Lust, die Flasche leer zu trinken, als beim Chenin, weil der irgendwie...
Du hast recht.
Ja, also, weil dieser Säurennerv, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, in diesem Wein... präsenter ist als beim Chenin Blanc.
Ja, aber der Chenin ist schon geiler.
Ja, ja.
Also der Chenin hat so eine... Der Chenin hat was von einem Puffbesuch, finde ich. Mhm. Ja, aber das ist jetzt echt schwer. Was ist der Favorit des Abends? Das ist echt schwer.
Muss man ja auch gar nicht haben, aber...
Genau, man kann ja einfach zwei Flaschen trinken.
Zwei Flaschen leer trinken.
Genau,
Ja, witzigerweise, also bei mir bleibt tendenziell der Pet Nat eher stehen, glaube ich, wobei ich den jetzt nochmal probieren werde.
Ja. Genau, wenn du das jetzt nicht gesagt hast, ich hab den halt vergessen, zwischenzeitlich. Ein bisschen spülen hier. Spülen.
Oh ne, das ist auch schön.
Wo ich spülen sage, fällt mir auch wieder ein,
schon vergessen,
wo ich Antibiotika gekriegt habe. Hallöchen.
Ich auch, ist klar. Sehr schön. So, ja.
Das hier geht jetzt auf Schwester Cordula. Schützchen.
Ach ja.
Oh. Der hat sich aber auch noch mal ein bisschen so in Richtung, also hat so einen schönen Stinker entwickelt.
Ja, das ist noch mal schöner geworden, auf jeden Fall. Der ist auch nicht mehr so, also der Rhabarber ist jetzt mehr so zu so einer Rhabarbercreme geworden, finde ich. Mit Wärme, das ist gut. Thomas D. sagt im Chat, Cabernet Franc finde ich mehr, ist mehr der Essensbegleiter.
Ja. Nee.
Ich find's jetzt gar nicht so, muss ich sagen. Also ich kann den wirklich gut auch so trinken.
Den Cabernet kann ich auch so trinken. Den Chenin auch.
Ja, eigentlich alle, ne?
Ja. Interessanterweise, jetzt wo der Pet Nat ein bisschen offen ist, tatsächlich auch den, ja.
Ja. Genau, der Pet Nat riecht jetzt ganz anders. Ich finde es auch.
Also das Geile an dem Chenin ist halt, der will warm getrunken werden. Du kannst den einfach, wenn du irgendwo im Sommer grillen gehst, haust den halt in den Kühlschrank, nimmst den raus, fährst dahin, wo gegrillt wird, und der schmeckt halt die ganze Zeit durch. Also du kannst ihn durchgehend trinken. Ich finde das total abgefahren.
Ja, witzig.
Eine Frage: Wie ist denn das Lagerpotenzial für den Roten?
Also, ich würde den jetzt mal so auf 10, 12 Jahre tippen. Mhm. Also, eigentlich hat der ein gutes Lagerpotenzial. Mhm. Vielleicht nicht ganz so, also ich habe schon grundsätzlich schon Cabernet Franc getrunken, die waren 20, 30 Jahre alt.
Ja.
Dann würde ich die tendenziell vielleicht aus etwas kühleren Jahrgängen nehmen, aber 10, 12 Jahre schafft er mit Sicherheit. Kein Problem.
Okay.
Ja. Ja.
Der Rote ist leider toll, ja.
Ja, ich mag es auch total gerne.
Also das ist...
Es hat auch in der Nase, es kommt auch so im Hintergrund, finde ich, so dieses kreidig-kalkige immer stärker raus.
Wo sind wir denn? Der kostet keine 20 Euro, ne?
Das ist zwar nicht dominant, Euro, aber es ist
schön. Der kostet 16 Euro. Das ist halt auch echt kein Preis dafür. Und wie versaut sind wir eigentlich, oder?
Ja, gut.
Also die meisten Weine kosten unter 3 Euro und dann sitzen wir und sagen, es ist kein Preis dafür, 16. Aber
hast du gesagt?
Ja, aber du denkst es.
Ja. zumindest in Bezug auf Weine von der Loire, weil das ist kein günstiges Gebiet. Also sagen wir mal so, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber ist ja egal. Der Preiseinstieg ist recht hoch.
Ja.
Also der liegt kaum irgendwo unter 10 Euro, aber es wird nicht so schnell sehr viel teurer.
Ja.
Also du kriegst halt zwischen, ich sag mal, zwischen 12 und 30 Euro, kriegst du vergleichsweise sehr viel Wein fürs Geld, wo es in anderen Regionen halt schon viel, viel teurer wird.
Ja.
So, also insofern ist es sehr relativ,
finde ich. Also das ist kein Geld, das ist auch nicht damit gemeint, dass es den trinkst halt nicht donnerstags abends.
Nee.
Aber wenn du ihn dann halt samstags abends trinkst mit
Gott sei Dank, Freundin. Ist heute Mittwoch.
Och. Ja, nochmal durch.
Glück gehabt.
Aber wenn du ihn dann samstags abends trinkst mit ein paar Freunden.
Na.
Du erinnerst dich halt dran. Also jeder, der am Tisch gesessen hat, wird sich dran erinnern, diesen Wein getrunken zu haben. Und das ist ja eigentlich das Tolle daran. Und das ist auch, da war vorhin so eine Frage im Chat, der sagte, hier, geht doch mal 3 Euro Weine kaufen, verkostet die und erzählt, warum die kacke sind. Also aus dem Discounter. Kann ich dir sagen, warum die kacke sind? Weil sich niemand dran erinnert. So.
Ja.
Es erinnert sich niemand dran. Und das ist halt das, was ich immer wieder feststelle, auch in der Sendung hier oder in dieser Sendereihe hier. Alle Weine, die wir hinstellen oder die du hinstellst, muss man ja sagen, alle Weine, die du hinstellst, selbst die schlechten, an die erinnert man sich irgendwie noch. Und diese 3-Euro-Dinger aus dem Discounter, die kaufst halt zum Wirkungstrinken. Kannst du auch machen, mache ich ja auch. Ja?
Mhm.
Also, gut, nee, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Discounter was gekauft habe, weiß ich nicht, aber so Supermarktwein oder so, wenn du sagst, so, ja komm, wir sitzen draußen auf der Wiese und wollen Knülle werden, dann ist mir halt auch egal, was ich mir da in mich reinschütte, solange es nicht zu ekelhaft ist.
Mhm.
Aber darum geht's hier ja nicht. Wir machen das ja aus einem anderen Grund.
Ja, ja, eben. Ja, aber wir können mal gucken, also wenn wir das ist eigentlich auch, finde ich, vom Sven eine gute Idee, wenn wir das mit den alle 2 Wochen machen, dann müssen wir irgendwie mit diesem Dreierpaket einfach irgendwie unter 40 Euro und einfach auch mal unter 30.
Habe ich jetzt nicht gesehen.
War weiter oben.
Okay.
Einfach mal wieder unter 40 oder besser noch unter 30 Euro bleiben für die 3 Flaschen.
Das geht ja auch. 30?
Ja, einfach mal wieder ein bisschen auch gucken, einfachere Weine vorzustellen,
ja,
die auch gut sind. Also das ist sozusagen der Sport dabei dann für mich.
Ja.
Ja.
Für mich ist sowieso immer Sport, Trinksport. Ich habe neulich, was war denn das, was ich gesehen habe? Weil ich gerade wollte ich anfangen, mich darüber zu beklagen, dass wir überhaupt nichts Kulinarisches in der Sendung haben, aber was willst du machen? Gote. Nee. Also ich höre ja regelmäßig alles in Butter. Anscheinend bin ich auch der Einzige, der das macht, habe ich so das Gefühl. Und Gothe hat erzählt, wie hieß das Ding denn? Es gibt anscheinend einen Versand für eine vorgegarte Pekingente.
Okay.
Und das ist halt irgendwie, bestellst du so, ich weiß nicht mehr, was es kostet, war jetzt auch nicht so teuer, und kriegst halt eine Pekingente nach Hause geliefert, inklusive so Teigfladen, wo du dann irgendwelche Sachen draus machen kannst und ein bisschen Gemüse und sonst irgendwie was und Kochanleitung. Und Helmut Gothe, dem ja eigentlich nichts recht ist, was ich nach wie vor glaube, im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass er von sehr wenig Dingen Ahnung hat, aber dem halt nichts recht ist, hat gesagt, das wäre eine gute Pekingente.
Okay.
Wie hieß denn das? Ich gucke jetzt mal. Pekingente bestellen. Das war total absurd. Genau, pekingente.shop.
Ah ja,
Bob-Shop. Who would have thought? Ja. Pekingente.shop.
Also was ich heute bestellt habe, und das ist ja auch...
Mal ausprobieren.
Also ich... Wir haben ja schon häufiger über den, sozusagen über diesen Dezemberabend geredet, den ich ja mache, seitdem ich in Hamburg bin. Also Schlemmen und Wein trinken mit Freunden. Und das findet da jetzt nicht statt, aber
ja, schade.
Sozusagen die Kerntruppe wollte ich halt trotzdem bekochen. Und im Rahmen dessen bin ich jetzt auf einen Shop gestoßen, der jetzt Foie Gras, also
ne? Entenstopfleber.
Genau, ohne Stopfen.
Ja.
Nee, pass auf, ohne Stopfen macht.
Ohne Stopfen.
Ja, ja, genau. Das ist sozusagen im Food Lab Münster entstanden.
Ja.
Das ist eine biozertifizierte Foie Gras von freilaufenden, glücklichen Biogänsen, deren sozusagen, wo das Fett, das nicht entsteht dadurch, dass die gestopft werden, zugefügt wird als Biofett sozusagen über einen Prozess in die Leber. Also in die fertige Leber. Und das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe das noch nicht probiert.
Du hast
weil
nicht getestet,
jetzt,
okay.
Nee, weil das jetzt erst ab 18.11. überhaupt im Handel ist. Also ab heute tatsächlich. Und ich muss das einfach mal ausprobieren.
Ist das Happy Foie Gras?
So ist es, ja, genau. Und das muss ich jetzt mal ausprobieren. Also ob das funktioniert, das fände ich schon ein Hammer, weil, ja, genau.
Versandkosten innerhalb Deutschland 15 Euro.
Ja, ist halt gekühlt, ne? Ist halt gekühlt. Ja, klar, ist halt gekühlt, ein semi-kühles Produkt sozusagen. Also aber es hält sich irgendwie, glaube ich, 6 Monate oder so.
Wow.
Und also es gibt's halt von der Gans, von der Ente und als Mischung sozusagen. Ja. Und das muss ich einfach mal ausprobieren, weil das finde ich eine super Sache. Weil ja, eigentlich finde ich das lecker. Eigentlich finde ich das ja sehr gut.
Ja,
aber
natürlich.
Möchte ich das gerne essen.
Ja, sicher.
Aber ich tue es halt nicht. Und
nein? Was stimmt denn mit dir nicht? Entschuldigung.
Und deswegen, ja, mal sehen.
Ja.
Irgendwie bin ich ja aus dem Chat rausgeflogen, komme nicht wieder rein.
Ja, macht nichts. Das ist so, ist das im Internet immer. Das ist ja, es ist furchtbar.
Wie geht's denn im Chat so?
Ich guck mal rein. Ich weiß auch nicht mehr so genau. Ich bin auch ein bisschen angetüdert. Naja, also es geht um Goethe, Helmut Goethe.
Ach so.
Genau. Ja, genau. Regelmäßiger Hörer ist, der ist so missmutig, aber mich stört das generell nicht so. Nein, mich stört das auch nicht. Ich höre das halt auch total gerne. Aber das Witzige über Helmut Goethe ist halt, dass der hat oft recht mit Dingen. Ne, wenn er sagt, schmeckt nicht, schmeckt gut, ist besser, ist schlechter und so. Und wenn er dann anfängt zu begründen, warum Dinge sind, wie sie sind, merkt man sehr schnell, dass der Typ überhaupt keine Ahnung hat. Und am besten ist das aufgefallen in der Sendung, werde ich nie vergessen, da ging es um Pfannen. Also gute Pfannen.
Ja.
Und Goethe lehnt Induktionsherde total ab. Ja? Und hat unter anderem argumentiert damit, dass so eine Pfanne, wenn die heiß werden, die wölben sich ja oft. Und dann verlieren die den Kontakt zu dem Induktionsherd. Und dann ist das ja alles nicht gut. Und ich habe gedacht so, jo, Alter, du hast nicht die leiseste Ahnung, wie ein Induktionsherd funktioniert und stellst dich hier gerade in den öffentlich-rechtlichen deutschen Tonrundfunk und willst mir sagen, dass das nicht gut ist. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, Moment mal, ich muss den einfach mal daraufhin genauer hören. Und stellt sich raus, der weiß oft überhaupt nicht, wovon er redet. Das ist echt sehr lustig. Also er hat jedes Mal recht, ne? Wenn er sagt so, A ist besser als B, dann stimmt das meistens. Oder fast immer.
Aber es ist so aus dem Bauch heraus.
Und zwar ist A besser als B, weil, kannst du davon ausgehen, dass er in 50% der Fälle Unrecht hat.
das ist witzig.
Sehr, sehr lustig. Und jetzt macht es halt noch mehr Spaß, dazu zu hören. Ja. Und die Pfannensendung kann ich übrigens sehr empfehlen, war super. Danach habe ich mir einen Satz neue Pfannen gekauft für
Oh Gott.
Ja. Naja, jetzt nicht, nee, verstehe. Ich habe mir eine Pfanne gekauft und einen Deckel und dann habe ich mir irgendwie ein paar Monate später noch eine kleinere Pfanne gekauft. Also so schlimm nicht.
Und das ist jetzt was für eine Pfanne?
Gastrolux.
Ah, okay.
Die machen irgendwie...
Ach ja.
Ich habe halt vorher Pfannen gehabt, die ungefähr, ich sag mal so, die Hälfte davon gekostet haben und war immer so ein bisschen unzufrieden.
Ja.
So, und jetzt diese Pfannen sind, das ist ein Traum.
Und das sind Aluminiumgusspfannen eigentlich.
Genau, ne? Aluguss, die verziehen sich nicht. Die haben auf dem Induktionsherd, eine so gleichmäßige Hitzeentwicklung und vor allen Dingen auch so gleichmäßige Hitzeverteilung, hast du nicht gesehen.
Und die sind aber beschichtet, ne?
Die sind beschichtet, ja.
Okay.
Naja.
Ja.
Ja, naja, jedenfalls Foie Gras, also da musste mal ja.
Ne? Ja, ich werde berichten, genau. Ich werde berichten.
Das würde ich auch, das würde mich sehr interessieren, weil wenn das funktioniert, oh mein Gott, dann könnte ich meine Frau mit Foie Gras füttern. Weil die, da, wenn ich, glaube ich, glaube, wenn ich in deren Beisein Foie Gras essen würde, was ich durchaus tun würde.
Du redest aber gerade in ihrem Beisein, ne?
Ja, ja, aber die ist ja nebenan, hat ja das, die weiß ja nicht, wo das Nudelholz ist.
Ach so.
Nee, wenn ich das machen würde, die würde mir mit dem Nudelholz auf den Kopf schlagen und das würde sie vermutlich sogar zurecht tun. Und wenn es da eine ethisch einwandfreie Alternative gäbe, das wäre ein Traum.
Ja, finde ich auch gut. Ja. In der Tat.
Naja.
Ja, schön.
So, dann kündigen wir an, dass wir in genau 2 Wochen am Mittwoch dem, rechnet es selber 2. aus.
Dezember.
2. Dezember.
2. Dezember.
am Mittwoch, dem 2. Dezember ab 20.30 Uhr die nächste Live-Sendung aufzeichnen und dann ein paar Tage später veröffentlichen werden, wie es so unsere Art ist. Was trinken wir dann?
Genau, es gibt Riesling Sekt Brütt von Theresa Breuer aus dem Rheingau. Und dann gibt's Montély, das ist eine kleine Appellation an der Côte d'Aubon für Chardonnay, also weiße Burgunder sozusagen, Bourgogne Blanc. Und dann gibt's Haute Côte de Beaune, also okay, ja, roten Burgunder, also einfach Pinot Noir ist ein Burgund.
Alles klar, genau. Haute Côte.
Also Haute Côte.
Haute Côte.
Ja. Hautes Kautes.
Hautes Kautes. Hautes Kautes. War das nicht ein Song von den Stones?
Bestimmt.
Ja. Ich habe nicht genug ausgespuckt, aber das macht nichts. Dazu mache ich das hier macht überhaupt. wo fange ich denn jetzt an aufzuhören? Genau. Wir danken den Beteiligten am Chat fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Mitspielen. Wir danken der Hörerschaft fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir danken einander fürs Einandersein. Danke, Christoph.
Danke, Holger.
Danke, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufsteht. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.